Aber es klingt schon oft so ein bisschen abstrakt. Was soll das eigentlich bedeuten? Und immer wieder komme ich mit Leuten so ins Gespräch und sie fragen, du, was ist eigentlich Karfreitag? Wieso musste Jesus sterben und warum unbedingt das Kreuz? Und das Interessante ist, wenn du schon mal gehört hast und viele von euch kennen die Geschichten, dann kannst du einfach noch mal ein bisschen mit eintauchen und einfach noch mal in dieses Geschenk hineingehen, was uns gegeben ist. Und wenn du es zum ersten Mal hörst, dann kannst du es mal mit solchen Ohren einfach mal zuhören. Also warum Jesus und warum das Kreuz? Wenn das auch deine Frage ist, dann schlag einfach mal zu Hause mit auf im Römerbrief, ist ein Buch im Neuen Testament, Kapitel 5, da lesen wir ab Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Und das ist eigentlich die Kernaussage, warum Jesus? Warum kam Jesus auf diese Welt? Jeder Mensch hat gesündigt. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte noch aus dem ersten Buch Mose. Adam und Eva, sie leben im Paradies und sie sind in der direkten Gemeinschaft mit dem Herrn. Absolutes Paradies, alles steht offen und sie haben die direkte Connection mit dem Herrn und gehen, ich habe das so oft schon gesagt, Adam, so stelle ich es mir vor, am Abend, so in der, an so einem lauen Sommerabend, unterhält er sich mit Gott und sie haben die tiefste Gemeinschaft. Und Gott sagt zu ihm, Adam, von jedem Baum darfst du essen, alles ist für dich, nur von diesem einen bitte nicht, das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und was passierte? Sie lebten und auch Satan war schon in diesem Paradies in Form dieser Schlange und er betrog Adam und Eva. Und er kam mit einer Täuschung. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr sterben müsst? Kann doch gar nicht sein. Sieht doch so wunderbar aus, dieser Baum. Iss doch mal, so schlimm kann es doch nicht sein. Und sie werden versucht und sie essen von dieser Frucht und in dem Moment öffnen sich die Augen. Und auf einmal erkennt Adam, er ist nackt, er schämt sich, er versteckt sich. Und Gott kommt wieder zu ihm und er fragt, Adam, wo bist du? Gott wusste, wo er ist. Aber auf einmal veränderte sich etwas für Adam und Eva. Sie waren nackt, sie schämten sich und sie versteckten sich vor Gott. Und genau das ist das Kennzeichen der Sünde. Die Augen werden aufgetan. Sünde ist immer Trennung von Gott. Und das ist das Fatale, was damals passiert ist. Und sie starben ja nicht sofort, sondern was ist gestorben? Schlussendlich die Beziehung zum Herrn. Der geistliche Mensch ist verstorben ab dem Zeitpunkt. Und weil wir alle, Kinder oder Nachkommen von Adam und Eva sind, ist das die Last, die auf jedem von uns ruht. Jeder ist Sünder. Und das Interessante ist, wenn wir uns einfach mal vorstellen, was eigentlich der Sinn und Zweck unseres Lebens gewesen wäre, dann sagt Jesus es ganz klar, beziehungsweise Gott offenbart sich in seinem Wort als Gott ist die Liebe. Und der Sinn unseres Lebens erfüllt sich genau darin, nämlich Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben und mich selbst zu lieben. Darin ist alles erfüllt. Das haben die Adam und Eva im Paradies noch erlebt und das sollen wir auch heute wieder erleben. Und das ist die Einladung des Kreuzes. Und ihr Lieben, in dem Moment, wo die Sünde in unserer Welt, in diese Welt kam, da veränderte sich aus der Liebe zu Gott, wurde auf einmal die Liebe zur Welt. Und aus der Liebe zu meinem Nächsten wurde die Selbstliebe. Und aus einer gesunden Selbstliebe wurde eine ewige Suche, die Suche nach dem Glück. Und ich denke, jeder von uns kennt es, beziehungsweise kennst du es vielleicht noch, wenn du das Wunder noch nicht erlebt hast, man ist rastlos, man ist auf einer Suche. Auch nach sich selbst, nach dem Höheren. Und man fragt sich, wozu das alles? Und das Interessante ist, ohne Gott kann der Mensch gar nicht selbstlos lieben. Dann tue ich immer die Dinge, die andere und mich verletzen. Und das ist die Last der Sünde. Also, aus der Liebe zur Welt wird auf einmal dieses Götzenbild. Ich muss die Karriere, das Einkommen, die Versicherungen, den Urlaub, diesen Erfolg, den Partner oder viele Partner oder wie auch immer. Und das ist immer all das, was ich suche. Die Selbstliebe oder die Liebe zum Nächsten wird zur Selbstliebe. Das heißt, die Wünsche der anderen um mich herum interessieren mich gar nicht mehr. Ich will mich verwirklichen. Mir soll es gut gehen, egal was um mich herum passiert. Und das ist genau diese Last, die Jesus eigentlich beschreibt am Kreuz, als er sagt, kehrt um zu mir, komm du zu mir. Und das Interessante ist, wir haben vorhin schon gehört, dass der Teufel eigentlich der Fürst dieser Welt ist. Und wo man es nochmal ganz bewusst sieht, was er uns eigentlich anbieten möchte, ist, wenn wir uns anschauen, wie Jesus selbst, als er getauft wurde, führt ihn der Geist 40 Tage in die Wüste und er versucht ihn, Satan. Und das Interessante ist, er sagt, nach 40 Tagen Fasten, er hungert und Satan kommt aufs Tablett und sagt, wenn du wirklich Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesem Stein Brot, versorg dich selbst. Und Jesus sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Herrn herabkommt. Dann gehen sie auf den Tempel und er sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann spring doch runter, dann soll dich doch der Herr auffangen und du sollst leben. Und es geht immer so weiter und am Ende nimmt der Satan Jesus, sie stellen sich auf einen hohen Berg und er sagt, ich will dir alle Königreiche, alles geben in dieser Welt, wenn du danach nur mich anbetest. Und was sagt Jesus? Du sollst allein den Herrn, deinen Gott, anbeten. Und er sagt, Satan weiche und er muss weichen. Und genau das will uns Satan heute auch noch uns eigentlich in die Schuhe beziehungsweise uns anbieten, wenn er sagt hier, Erich, Hans Günther, ich möchte euch Herrlichkeit geben. Ich möchte euch Autorität geben. Und das ist doch das, was wir uns so oft so sehnen in dieser Welt. Macht und Einfluss, Geld und all diese Dinge ist für sich nichts Schlechtes. Nur woran erkennt man es, dass es schlecht ist, wenn auf einmal nicht der Ich den Besitz besitze, sondern der Besitz anfängt, mich zu besitzen. Wenn ich darin auf einmal versuche, Sicherheiten aufzubauen, mein Glück und diese Dinge, dann wird es auf einmal zur Last. Und das Interessante ist, das bietet uns Satan an. Und er sagt, auf diesem Weg ist dein Glück. Später werden wir erkennen, dass es genau das Gegenteil ist. Und dann finde ich es immer so heilsam, wenn wir uns anschauen, ein Mann, auch Gottes, der all das hatte, das ist Salomo. Und wir lesen im Alten Testament, dass Salomo einer der reichsten Menschen war, der jemals gelebt hat und der jemals leben sollte. Er war der Weiseste und er hatte alle Reichtümer dieser Welt. Es ist die Rede davon, dass er 1000 Frauen hatte. Er hatte alle Paläste. Er hatte Geld, Macht und Einfluss. Alles. Kein Spaß musste auf sich warten lassen. Alle Belustigungen, alles, was wir uns so wünschen und vielleicht vorstellen können, Salomo hatte es. Und er baute noch größere Paläste, ließ die Frauen zu sich kommen und dies und das und hin und her. Und am Ende seines Lebens, das lesen wir im Prediger 12, da sagt er, eigentlich ist all das nichtig. Es ist wie Haschen nach dem Wind. Ihm gehen die Augen auf. Er hatte alles. Und er sagt, die einzige Erkenntnis, die ich aus all dem Abmühen habe, aus all dem Erreichen ist, habe deine Freude am Herrn, folge seinen Geboten und du sollst leben. Und das sagt Salomo, der alles hatte. Es ist also gut, über die Dinge zu verfügen, die Gott uns anvertraut und die ich mit Geld kaufen kann. Das ist wunderbar. Aber es darf nicht zulasten der Dinge gehen, die ich mit Geld nicht kaufen kann. Und das ist nämlich wirklich Frieden im Herzen. Es ist die Freude und es ist wirklich dieser Schutz, diese Gegenwart und die Liebe Gottes. Satan will es uns anbieten und darum verblendet er uns und mich ja früher genauso. Ich bin auch erst mit Mitte 20 dahin gekommen, als ich auf einmal festgestellt habe, das kann es nicht sein. Es muss mehr geben als diese Karriereleiter und andere Dinge. Und der Herr führte mich auch durch ein Tal und ich durfte aufwachen. Und das Interessante ist, diese Verirrung, in der wir uns Menschen so bewegen, schreibt der Prophet Jesaja im Alten Testament. Wir lesen es in Jesaja 53, Vers 6. Da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging auf seinem Weg. Aber der Herr, er lud all unsere Schuld, alle Missetaten, alle Rebellionen, die wir gegen Gott hatten, auf ihn, damit er stirbt, dass wir leben dürfen. Wir waren alle umhergeirrt, heißt es. Und das ist schlussendlich die Einladung, die wir heute feiern dürfen. Und darum ist für mich das Osterwochenende nicht Trübsal, sondern ich sage, Herr, ich kann nicht fassen, was du für mich auf dich genommen hast und diesen Weg gegangen bist. Aber Herr, ich weiß, das Kreuz ist leer. Und darum ist Karfreitag und Ostersonntag für mich das Fest der Hoffnung. Jesus Christus lebt. Und das Schöne ist, wenn wir uns anschauen, wie Jesus Christus hier auf dieser Welt war, die erste Predigt, die er gepredigt hat, war nicht, ich habe euch alle lieb, sondern er hat gesagt, das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Kehrt um, kommt zu mir. Ich möchte euch ewiges Leben geben. Und das war der Ruf in diese Welt. Und weiter, und das ist die Einladung des Kreuzes, die wir heute haben und alle unsere Tage, lesen wir in Matthäus 11, 28, wie Jesus von sich selber sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und was kann die Last sein, unter der wir uns abmühen? Das kann Schuld sein, das kann Scham sein, das kann Anklage sein, Wut, Verbitterung. Aber auch diese Last kann sein, dieser Kampf, um endlich, ich sag mal, Gerechtigkeit vielleicht zu finden. Und da sagt er, ich will euch Ruhe geben. Ruhe geben von dieser zwanghaften Suche, jemand zu sein, jemand, ne, ich weiß nicht, was uns auch alles immer so antreibt. Und er sagt, ich will euch Ruhe geben. Kommt also alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und dieses Komm her zu mir ist die Einladung ganz persönlich für dich. Jesus, als er am Kreuz hing, hat gesagt, ich will diese Last tragen. Das heißt, egal welche Not du hast, was du in den Gedanken gerade trägst, was dich gerade innerlich anklagt oder was deine Suche ist, Jesus will einen Tausch machen am Kreuz. Wir werden das später noch mal ein bisschen im Detail anschauen, wie auf einmal aus innerer Ablehnung absolute Annahme wird. Wie auf einmal aus einer zwanghaften Suche ein Ankommen wird, ein in sich Ankommen und in dieser Liebe Gottes zu wandeln. Als Jesus am Kreuz hing, die letzten Worte, die er gerufen hat, bevor er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schreit er raus in diese Welt. Es ist vollbracht. Und das ist für uns das Wunder schlechthin. All das, was eigentlich uns treffen sollte, hat er auf sich genommen und gesagt, Ulla, weil ich dich gerade anschaue, es ist vollkommen. Du musst nichts mehr tun. Ne? Easy, weil du dahinter sitzt. Ne? Hör auf, dich abzumühen. Er hat den Preis bezahlt. Und das ist diese Einladung, diese unfassbare Einladung, dass er gesagt hat, das vollkommene Werk am Kreuz sagt, du musst nichts mehr tun, als alleine hinzukommen und es anzunehmen. Und das ist diese Einladung, dieses Geschenk. Ihr merkt, ich wiederhole mich. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Du musst also, auch wenn immer mal wieder schlechte Gewissen oder sonst irgendwas hochkommen oder du bist nicht gut genug oder diese Schuld, die kann nicht vergeben werden, er sagt, es ist vollbracht. Es ist wirklich vollkommen. Und jetzt sagt er, die Einladung am Kreuz, das ist das, was immer gilt. Und er sagt, wenn du jetzt vor dem Kreuz stehst, dann lass uns tauschen. Und das ist das, was ich gerade eben so anklingen lassen wollte. Wenn also dieses Werk am Kreuz vollkommen ist, dann brauchen wir nichts anderes, als mit leeren Händen hinzugehen. Und er sagt in Jesaja 53, da heißt es, Jesus wurde bestraft, damit ich und du Vergebung empfangen kannst. Es heißt weiter im Vers 5, Jesus wurde verwundet, damit ich heil werden kann, an Körper, Geist und Seele. Und ihr Lieben, das habe ich erfahren, das haben hier viele erfahren, das hören wir hier immer wieder in Zeugnissen, wie wirklich Heilung fließen kann, weil er die Wunden getragen hat. Wir lesen weiter in 2. Korinther 5. Jesus wurde um meiner Willen zur Sünde gemacht, damit seine Gerechtigkeit mich gerecht macht. Also das heißt, wenn Satan kommt als Ankläger, dann kann ich sagen, diese Last der Schuld, der Sünde, die wurde mir abgenommen. Ich durfte es eintauschen. Meine Schuld gegen seine Freiheit. Wir lesen weiter in 2. Korinther 8, Vers 9. Jesus ertrug meine Armut, damit ich an seinem Reichtum Anteil habe. Epheser 1, ihr seid gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Er sagt also zu, wenn du mir nachfolgst, sollst du in keinen Dingen Mangel haben, sondern du sollst das Leben in der Fülle bekommen. Ich wurde arm, er wurde Menschensohn, damit ich Gottes Sohn werden kann. Er wurde arm, damit ich in allen Dingen reich werden darf. Oder Hebräer 2, Vers 9, Jesus nahm meine Schande auf sich, damit ich an seiner Herrlichkeit teilhaben kann. Epheser 1, Jesus ertrug meine Ablehnung, damit ich Annahme beim Vater erleben kann. Jesus wurde Fluch, damit ich Segen werden kann. Und so ruft er zu dir zu, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und dieser Frieden, der übersteigt alles Verstehen. Und wenn du vor dem Kreuz stehst, dann sagt er, gib mir deine leeren Hände gegen meinen Schatz des Himmels. Ich mach dich zum Erben Christi. Und das ist der Tausch. Das ist genau das, als er geschrien hat, es ist vollbracht, war es ein vollkommenes Werk. Und das ist der Ruf in eine dunkle Welt, komm zum Licht. Komm raus aus dem Herrschaftssystem Satans, rein in mein Herrschaftssystem des Sohnes Jesus Christus. Und das alleine, ihr Lieben, durch Glauben. Amen, murmelt jemand, ne? Und so ist für mich das Kreuz, und ich weiß gar nicht, wer das so schön dekoriert hat. Es war nicht mein Herz, das ich da hingeschnitten habe, sondern an sich ist es genau das Bild. Das Kreuz ist leer, das Herz der Liebe Gottes ist abgebildet. Und so trennt das Kreuz, ist eine Trennung zwischen zwei Herrschaftssystemen. Erich, du hast es vorhin gesagt, es trennt das Herrschaftssystem Satans, der Fürst dieser Welt ist, und das Herrschaftssystem Gottes, in das jeder herzlich eingeladen ist, der dieses Geschenk annimmt. Aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, das Kreuz ist tötet. Also das Kreuz ist nichts Niedliches. Wir sagen heute, es steht für Glaube, für Hoffnung, für Zuversicht und für die Dinge, klar. Aber früher, vor 2000 Jahren, wenn da jemand ans Kreuz gedacht hat, dann dachte jeder an die grässlichste Hinrichtungsmethode, die es damals gab. Das Kreuz ist tötet. Und auch in unserem Leben. Was tötet es? Und das ist oft so dieser schmerzhafte Gang. Mein Ich, mein Ego, meine Selbstverwirklichung. Wirklich das, was mich immer wieder hinzieht in diese Begierden, es kreuzigt mein Ich. Und es lädt mich ein zum Tausch, haben wir gehört. Und es lädt mich ein zu hoffen. Dietrich Bonhoeffer, als er im KZ war, wir beide haben uns heute noch drüber unterhalten, Bonhoeffer war in Sicherheit in den USA und er kriegt vom Herrn den Ruf, geh zurück nach Nazi-Deutschland, kämpfe gegen das Regime und verkündige die frohe Botschaft. Und er fährt mit dem letzten Schiff wieder zurück nach Europa, kommt in Deutschland an, wird inhaftiert aufgrund seines Glaubens und der Widerstandsbewegung. Und er sagt zu den Mithäftlingen, das ist überbracht, wer Ostern hat, der kann nicht mehr verzweifeln in seinem Leben. Das Kreuz ist leer. Es gibt die lebendige Hoffnung. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der also an ihn glaubt, der wird nicht zugrunde gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um jeden Einzelnen zu retten. Wer also an ihn glaubt, der wird nicht mehr verurteilt. Wer aber nicht glaubt, über den ist das Urteil bereits gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das sind diese sündhaften Begierden. Und sie taten, was böse war. Wer also Böses tut, der scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit ihm niemand seine bösen Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt oder du heute angesprochen bist, der kommt doch gerade zum Licht. Denn dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen und schenkt ihm Frieden. Er kam in diese Welt, weil er dich und mich liebte. Und er hat gesagt, diese Last der Schuld, die soll nicht auf deinen Schultern ruhen, sondern auf meinen. Und er schreit, es ist vollbracht, der Vorhang im Allerheiligsten zerreißt, der Weg zum Vater ist frei. Nimmst du die Einladung an? Willst du diesem Tausch am Kreuz folgen? Ich glaube, da schreit doch jeder Halleluja. Alle dem nach. Und jetzt gibt es einen Haken. Und das ist oft der Preis der Nachfolge. Und der schmeckt oft nicht so. Und ihr könnt mal anschauen, das Matthäus-Evangelium berichtet von Wundern. Jesus läuft auf dem Wasser, er stillt den Sturm, er speist 5000. Und ungefähr ab dem Kapitel 16 kriegt auf einmal das Matthäus-Evangelium so ein bisschen so einen schweren Unterton. Und Jesus sagt, ab dem Zeitpunkt an, ihr habt mich kennengelernt, ihr habt die Wunder gesehen, die Herrlichkeit des Vaters. wenn ihr mir weiter nachfolgen wollt, dann nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. Und zum ersten Mal berichtet Jesus von seinem Tod am Kreuz. Und er sagt, wie viel Leid er erleben muss. Und er lädt die Jünger ein, folgt mir. Und ab dem Zeitpunkt an, scharenweise waren Menschen rund um Jesus. Und auf einmal haben sie gedacht, wie? Du bist gar nicht der Retter, der König? Wir haben doch alle unsere Hoffnung auf dich gesetzt. Wir haben gedacht, du befreist uns von dieser römischen Besatzungsmacht. Du führst uns doch in die Freiheit. Du willst sterben und wir sollen dir dahin folgen? Völlige Empörung. Und viele wandten sich ab. Und ab dem Kapitel 16 coacht und brieft der Herr Jesus seine Jünger und heute uns, was auch die Nachfolge kosten kann. Und er sagt in Matthäus 16, wer zu mir gehören will, der darf nicht mehr sich selbst den Mittelpunkt geben oder sich in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat also ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt und am Ende alles verliert? Er kann am Ende sein Leben nicht zurückkaufen. Das ist jetzt harte Kost. Ich hatte vorhin eingangs eigentlich gesagt, ich will hier keine schwere Atmosphäre, aber es ist fair, euch den Preis auch der Nachfolge zu sagen. Und dieses Kreuz ist jetzt nicht, ganz oft spricht man da umgangssprachlich von, oh, das ist mein Kreuz, das ich tragen muss. Jemand, der in Krankheit ist, im schwierigen Job oder sonst irgendwas, das ist damit nicht gemeint. Was meint Jesus mit diesem Kreuz? Er sagt, und das ist übersetzt aus dem Urtext, wer sich selbst verleugnet, wer sich selbst stirbt, dieses Kreuz auf sich nimmt, der sagt sich selber los von sich selbst. Der sagt, all mein Ego, all die Ich-Zentriertheit, die lasse ich sterben. Warum? Weil ich mache einen Schritt zur Seite und sage, mein Lebensthron, auf dem sitzt nicht mehr ich, sondern ich sage, Jesus, ich habe diesen Tausch am Kreuz gemacht. Du sollst auf meinem Lebensthron sitzen. Und der ist derjenige, der dieses Kreuz auf sich nimmt, jeden Tag und ihm nachfolgt. Und Nachfolge kann viel bedeuten. Manchmal, und gerade in den jetzigen Tagen, liest man es immer mehr, wie viele, ich sage mal, Moslems ins christliche Abendland kommen, sich auf einmal für Jesus entscheiden und auf einmal schwerste Qualen haben zu Hause in ihrer Familie und ihnen sogar der Tod gedroht wird. Und die Menschen sagen, lieber sterbe ich hier auf dieser Welt und habe das Ewigreich, als auch nur einen Tag länger mit Vollgas gegen die Wand zu fahren. Und so wissen wir nicht, was unser Kreuz oft bedeutet. Kreuz kann so vieles sein. Es kann einfach auch sein, habe ich auch schon selber erlebt, sehr viel Missgunst in der Arbeit oder sonst wo, weil ich nachfolge. Und die denken, Markus, was bist du für ein Spinner? Was bist du da, was kannst du da für ein Mist glauben? Und es kann sich toppen. Ich weiß also nicht, was in meinem Leben noch kommt, aber er lädt mich ein, folge mir nach. Und es hat mich viel gekostet. Ich war zwischen 2013 und 2015 auch mal in einer Lebenskrise. Weil ich war eigentlich auch so das Musterbild dafür, diesen Karriereweg und all diese ganzen Dinge, all diesen, was die Welt mir zu bieten hat, dem nachzujagen. Und der Herr sagt an einem Tag, stopp, Markus. Und er öffnet mir die Augen und ich fall richtig tief. Und ich durfte all dieser Dinge sterben. Und es war schmerzhaft. Als ich hier im Februar anfing, war es für mich auch ein Sterben. Ich hätte das Büro des Vaters übernehmen können. Mir lag die Bilanz offen. Ich wusste, was da auf mich zukommt, vielleicht für ein Geldsegen. Aber ich habe Nein gesagt. Ich habe gesagt, Herr, wenn du mir hier vorangehst in diese Gemeinde, dann lasse ich das Alte los und es war ein Sterben. Ich habe da 3-4 Monate echt gerungen und gesagt habe, nein, Herr, wenn du mir sagst, ich darf meine Armut ans Kreuz bringen und deine Versorgung bekommen, dann wirst du mich alle Tage durchtragen. Und es sind auch andere manche schlimme Dinge, die wir mit uns mitgehen. Und der Herr sagt zu seinen Jüngern, seid getrost. Ich werde alle Tage bei euch bleiben, bis an der Weltende. Und seid auch getrost, ich habe die Welt überwunden und ihr damit auch. Und das ist knackig. Also ich könnte verstehen, wenn jetzt hier 2, 3, 5 oder 10 Leute aufstehen und gehen und sagen, das ist unattraktiv. Ich will mich doch hier verwirklichen. Aber es ist nur die halbe Botschaft. Die Botschaft ist, nimm sein Leben an, sein Leben für dich, folge ihm nach. Was auch immer es ganz konkret vielleicht für dich zu bedeuten hat. Aber eins kann ich dir zusprechen. Nur der Weg ist der Weg der Wahrheit, der Freiheit, der Fülle, des Friedens, des Vertrauens, der Perspektive, der Zukunft und auch des Sieges. Auch über den Umständen, in denen wir so tagtäglich konfrontiert sind. Und so möchte ich nochmal einen ganz kurzen Bogen spannen, warum Ostern für uns das Fest ist. Das Kreuz, immer wenn du ein Kreuz jetzt siehst, es lädt dich ein. Er hat es für dich getan. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Als er am Kreuz hing, hat er dich gesehen. Deine Not, dein Kummer. Und er hat gesagt, komm zu mir. Bevor er verschied, schreit er raus, es ist vollbracht. Der Vorhang zerreißt. Durch seinen Tod haben wir Zugang zum Vater. Und dieser Zugang zum Vater, der lädt uns ein. Mit leeren Händen, in Sack und Asche, mit einer schmutzigen Weste ans Kreuz zu gehen und sagen, Jesus, ich will tauschen. Mein Mangel gegen dein Reichtum. Meine Ablehnung gegen deine Annahme. Mein Frust gegen deine Hoffnung. Und er sagt, ja, sofort. Und die Bibel ist so einfach. Später, wir werden gleich nochmal ein paar Lieder hören. Du kannst es einfach mal so sacken lassen. Und entweder, wenn du die Botschaft schon lange kennst, wirklich nochmal sagen, was will der Herr jetzt von mir? Wie soll ich vielleicht konsequenter sein in der Nachfolge? Was legt er mir schon lange aufs Herz, aber wovor drücke ich mich? Dann kannst du in Gedanken oder sinnbildlich, wie auch immer, vors Kreuz gehen und sagen, Herr, ich will tauschen. Heute nochmal neu und ich will auch mein Kreuz auf mich nehmen, meinen Ego sterben lassen und dir bedingungslos nachfolgen. Ganze Sache machen. Oder wenn du sagst, ich habe diesen Tausch noch nie gemacht, dann darfst du sagen, die Bibel sagt, wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet sein. So einfach. Dann darfst du heute alles ablegen, mit aller Last und mit Freiheit wieder gehen. Manchmal denke ich mir so, wenn die Jünger all das so hören und Jesus sagt, ich muss in den Tod, aber ich werde wieder auferstehen und dies und das und ihr werdet Verfolgung erleiden, dann muss Frust kommen. Und Jesus sagt zu ihnen, Matthäus 19, da spricht er vom Lohn der Nachfolge. Und da heißt es, ich versichere euch, sagt Jesus, wenn Gott die Welt neu macht und der Menschensohn, wie du sagst, Erich, ein zweites Mal wiederkommt, dann werdet ihr sitzen zum Thron, am Thron Gottes. Ihr werdet ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz oder sonst was zurücklässt, um mir zu folgen, den werde es 100-fältig zurückgeben und ihm das ewige Leben schenken. Und ihr Lieben, ich kenne viele, die genau das erlebt haben, die hier etwas zurückgelassen haben und an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hat, sie es 100-fältig zurückbekommen haben und sie Segen erleben dürfen im Überfluss. Wer Jesus nachfolgt, der wird beschenkt. Und vielleicht einen letzten Schlusssatz. In Matthäus 6 auch, da heißt es, häuft euch in dieser Welt doch keine Reichtümer an. Sie werden doch nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und kein Dieb mitnehmen kann. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das ist diese Einladung. Jetzt gibt es viele wohlhabende Christen. Und ein guter Christ, Erich, du warst es mal, hast du gesagt, ein Christ kann sich nichts rauben lassen. Wir können großzügig sein, wir können immer geben. Und das Interessante ist, es wird nicht weniger, weil die Liebe Gottes macht alles wieder voll. Amen.